Guten Morgen. Es treffen sich zwei Propheten. Sagt der eine zum anderen: Dir geht's gut. Wie geht's mir? Wie geht's dir? Gut? Vielleicht auch nicht so gut? Ich habe gehört, es gibt Zeiten, da fällt es Loben, dann es Anbete oder was besser. Und es gibt Zeiten, wo es weniger gut ist oder weniger gut geht. Es gibt grundsätzlich, so ist meine Definition, die kann man bestimmt noch ergänzen, 3 S, auf die wir achten müssen, die zeigen könnten, wo es uns nicht gut geht. 3 Wörter, die mit S anfangen. Das eine ist Sünde. Wir reden hier noch ganz kurz drüber, was das bedeutet. Wenn Sünde im Leben Raum findet, denke ich, geht es in der Beziehung zu Gott nicht so gut. Läuft es nicht so rund. Das zweite, das ist schon etwas verstärkter. Das hat noch so einen Touch von was Gutem. Man sorgt sich. Man sorgt sich um andere, um sich selbst. Man sorgt sich ums Alter, ins Altersheim müsste, sollte oder wie auch immer. Man sorgt sich. Das dritte Wort heißt selbst. Wenn man selbst viel Engagement hat, selbst viel machen will, selbst für Gott viel machen will, das könnte dazu führen, dass es einem nicht gut geht. Und um dieses Dritte heute, um dieses Selbst, wird es heute Morgen gehen. Da ist was ganz, ganz Verstecktes drin enthalten. Wir lernen das anhand von Mose. Sein Leben, sein Fehler, man könnte auch sagen seine Fehler, aber er hat einen ganz entscheidenden Fehler gemacht, der uns darauf bringt, dass wenn wir selbst etwas in die Hand nehmen wollen und für Gott da sein wollen, dass es manchmal nicht gut kommt. Und auch dann schlussendlich noch seine Berufung. Ganz kurz die Geschichte, damit wir noch etwas hineinschauen, gerade in die erste Zeit der Menschheit, damit wir herausbekommen, worum es Gott eigentlich geht oder in welcher Zeit wir einfach leben. Gott hat am Anfang Himmel und Erde erschaffen, die Bäume, die Tiere, und hat den Mensch aus Erde gemacht. Und dort heißt es, Gott blies ihm den Lebensodem ein. Genauer gesagt ist dieser Klumpen Erde ein Klumpen feuchter Erde. Einfach Materie. Und wenn man uns verbrennt einmal, und da hat man ausgerechnet, also je nach Wirtschaftslage und je nach Aktienkurse und was auch immer, sind wir zwischen 19 und 39 Euro wert. Man könnte auch 19 bis 39 Franken sagen, ist ja nicht mehr so weit entfernt. Also wenn man das Magnesium und das Eisen und all das irgendwo nimmt und verkauft es, dann wäre das der Wert. Wir sind Materie und wir werden wieder zu Materie. Und diese Materie war ein feuchter Erdklumpen, woraus Gott den Mensch geformt hat. Jetzt entsteht etwas oder geschieht etwas Entscheidendes. Gott blies ihm seine Identität ein. Sein Ich Bin. Wenn man nach dem Namen Gottes fragt, heißt es ja, ich werde sein, der ich sein werde, oder ich bin, der ich bin. Wer bist du? Wie heißt du? Kannst du sagen, ich bin Lukas, ich bin Fritz oder ich bin Franz oder ich bin Eckart? Wer kann das sagen mit seinem Namen? Ich bin, sag das einmal, ich bin. Du kannst sagen, ich bin. Und das ist der Unterschied zwischen den Tieren. Wir hatten mal einen Kater, der hieß Charlie, ein herziger Kater, wirklich anhänglich. Wirklich, also als der gestorben ist, war die ganze Familie traurig. Der konnte nicht sagen, ich bin Charlie. Haben wir hier einen Landwirt unter uns? Keine, ne? Also eine Kuh kann nicht sagen, ich bin Lisa. Das geht nicht. Da gibt es einen gewaltigen Unterschied. Sie haben auch eine Seele, aber sie haben keine persönliche Identität. Und du kannst sagen, ich bin Lukas, ich bin Eckhard, ich bin Gotti, Daniela. Und das ist der Punkt. Ich habe das früher nie immer drüber weggelesen. Das mit der Nase, dachte ich, ist noch ein gutes Bild, da was reinhauchen. Und weil Gott sein Ich Bin, dass er da ist, in dein Leben eingehaucht hat, kann der Mensch sagen, ich bin. Wird noch wichtig sein, der Herr. Dann kam der Sündenfall. Die Sünde ist ein Unterschied zwischen der Sünde Singular und den Sünden. Am Anfang war die Sünde die Zielverfehlung, als die Eva den Apfel heruntergeholt hat. Deshalb müssen wir über die Erlösung reden. Deshalb gibt es die Bibel. Deshalb gibt es Jesus Christus am Kreuz. Es ist nicht so. Und der Sündenfall, die Sünde, die Zielverfehlung, Singular, ist das Entscheidende. Und nachher kamen die Sünden. Kain erschlug schon den Abel. Das erste Brüderpaar hat schon Krieg miteinander geführt. Danach, nachdem die Sünde kam, diese Zielverfehlung, nicht mehr mit Gott zusammenzuleben, entstanden die Sünden. Und dann ging es ungefähr so über den Daumen 2000 Jahre, kann auch ein bisschen mehr gewesen sein, kam die Berufung von Abraham und der einseitige Bund mit Israel. Hier ist im Grunde Israel gegründet worden. Abraham, der Stammvater von Israel. Dann kamen Isaak, Jakob, Josef. Wenn wir so den Jakob mal betrachten, sein Leben, schon interessant, wen Gott gebraucht. Wie war sein Name? Betrüger. Betrüger. Gott gebraucht einen Betrüger und verändert sein Leben. Kommt in sein Leben hinein und er wird zu einem Stammvater. Dann Josef, wir kennen die Geschichte, die meisten von uns, der hat ja auch manchmal ein bisschen dick aufgetragen, ne? So die Brüder verrückt gemacht. Also ich kann die Brüder so ein bisschen verstehen. Aber was sie mit ihm gemacht haben, das war natürlich wieder total daneben. Die Familie zog dann nach Ägypten, das waren ungefähr 70 Personen. In Israel wuchs in Goschen, Israel wuchs in Goschen zu einem großen Volk heran. Das war so im Nildelta, vielleicht so etwas östlich vom Nildelta. Da konnten sie alleine leben und da wuchsen sie zu einem Millionenvolk heran. Das Volk wurde aber immer mehr unterdrückt und versklavt. Und die Israeliten, die kamen unter eine Fremdherrschaft. Dort wurden sie einfach hineingeboren. Die Israeliten in der letzten Generation konnten nichts dafür. Sie wurden einfach hineingeboren und waren schon versklavt. Das ist ein Sinnbild, gleichnishaft auch auf unsere Situation. Die Knechtschaft Israels, auch die Befreiung dann aus Ägypten, ist mit unserer Ausgangslage vergleichbar. Wir sind in Sünde, in die Zielverfehlung hineingeboren. Psalm 57, 1 heißt es, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Da kann keiner was von uns. Wir wollen auch Adam und Eva nicht die Schuld geben. Ich glaube, wir hätten da auch nicht anders gehandelt. Unser Ich, unser Ego, oder willst du sein wie Gott? Und das ist sehr, sehr stark. Das hat eine Macht. Und von daher sind wir nachher in der Folge jeder schon in diese Sünde, in diese Zielverfehlung, in diese Gottverlassenheit hineingeboren. Johannes 3,6, was vom Fleisch, vom eigenen Ich geboren ist, das ist Fleisch, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Also hier sehen wir Fleisch und Geist. Fleisch steht für das eigene Ich, für das Ego und Geist steht im Grunde für Gott. Das heißt, wir brauchen Errettung, so wie das Volk damals auch. Gott sah das Volk und wir sehen gerade an dem Volk Israel viele Dinge, die sie machten oder was Gott mit dem Volk Israel gemacht hat, können wir sinnbildlich, gleichnishaft herüberholen. Ich habe früher mal hochnäsig etwas gedacht, so am Anfang, wie ich Bibel gelesen habe, was ist das Volk doch blöd gewesen? Ne? Was haben die alles verkehrt gemacht? Die haben doch Gott erlebt, wie sie durchs Schilfmeer sind. Warum sind sie dann nachher da und gehen wieder hin und jammern, weil sie kein Wasser haben? Die haben doch Gott erlebt. Ne? Bis ich einige Jahre später drauf komme, dass der Eckart auch nicht viel besser ist für das Volk Israel. Damals und heute war keine Selbstbefreiung möglich. Israel war unfähig, sich selbst zu befreien und zu erlösen. Es brauchte einen Erretter und Erlöser von außen. Wer konnte das nur sein? Gott selbst. Gott selbst tritt auf und will Israel erlösen. Unter der Mithilfe von Mose und auch von Aaron und Josua und anderen. Gott beruft seine Nachfolger in seinen Dienst. Geburt und Leben von Mose. Er wurde heimlich geboren von einer Frau aus dem Hause Levi. Die Ägypter töteten damals alle neugeborenen Söhne. Also die Hebammen hatten den Auftrag, sie zu töten. Dann waren sie clever und sind ein bisschen langsamer zur Geburt gegangen und haben gesagt, die israelitischen Frauen, die gebären schnell, dann lebt das Kind schon. Und dann hieß es, sie sollen alle Kinder in den Nil werfen, alle Söhne. Mose wurde dann in einem Korb auf den Nil ausgesetzt und gerettet. Und schon hier fängt Gottes Weg mit Mose an. Gott sucht jemanden, den er gebrauchen kann. Und das ist das, was ich manchmal wirklich so kaum glauben kann. Gott möchte uns gebrauchen, dass sein Reich gebaut wird. Gott wollte Mose gebrauchen, damit er das Volk aus Ägypten führen kann. Ich denke manchmal, Gott wäre da vielleicht viel besser dran, wenn er alles alleine machen würde. Dann hätte er mit uns manchmal nicht oder mit mir manchmal nicht so die Mühe. Mit den Jahren in meinem Dienst bin ich auf etwas aufmerksam geworden, worauf ich unbedingt achten muss. Dass ich Gott nicht im Weg stehe. Leute, das geht so schnell. So gut gemeint. Aber Gott nicht im Weg stehen. Große Herausforderung. Aber es ist auch eine gute Frage, wenn es mal irgendwo klemmt, stehe ich vielleicht Gott im Weg? Gott rettet ihn auf wunderbare Art und Weise. Die Tochter des Pharaos zog ihn wie einen eigenen Sohn auf. Schon verrückt. Pharao, Ägypten, das ist das Bild, das Sinnbild für Sünde und für Gottverlassenheit, für Götzendienst. Und da drin wird der Mose erzogen. Verstehen wir einfach manchmal nicht. Aber Gottes Wege sind immer anders, wie wir denken. Habt ihr das schon einmal gemerkt? Also nicht vielleicht zu 100%, aber sehr oft habe ich festgestellt, wenn wir von unserem Bauch raus denken, so über irgendetwas. Wenn uns jemand aufs Süßli tritt, dann denken wir, oh, wie könnte ich dem eins auswischen und das Bein stellen und so weiter. Und Gott denkt immer anders. Er sagt, liebe deine Feinde. Nehmen ist seliger als geben, das steckt so in uns. Und Gott sagt, geben ist seliger als nehmen. Also wenn du den Willen Gottes rausfinden willst, dann gehst du mal hin und denkst mal von deinem Bauch aus, so richtig menschlich, egoistisch. Und dann nimmst du das Gegenteil. Meistens bei Gottes Wille. Meistens. Mose war ein schönes Kind, heißt es. Er genoss eine sehr gute Ausbildung und war sehr angesehen. Mit 40 Jahren im Besitz seiner Kräfte und machte Karriere. Er wusste um seine Herkunft auch, wo er herkam, heißt es, und er wollte seinem Volk helfen. Es heißt, Mose schaute nach seinem Volk. Also er ging so inne und sagte, jetzt wollte ich doch mal schauen, wie mein Volk lebt. Er sah, wie ein Ägypter einen Israeliten misshandelte. Grundsätzlich gut, er ging hin. Noch alles gut. Er sah auch mal genau hin und schaute nicht weg, wie in Ägypten einen seiner Brüder misshandelte. Er griff ein und erschlug den Ägypter und begrub ihn. Und hier schon so als Voranmerkung, hier wird es auf einmal kritisch. In all dem Guten, was er machen wollte, vorhatte, reagierte er verkehrt. Er meinte, sie würden ihn als Befreier auch noch anerkennen. Er versuchte das noch zu legitimieren und sagte, jetzt habe ich den erschlagen, jetzt merken die anderen, dass ich das Volk rausführen will. Oh, wie oft sind wir so auf der frommen Seite. Wenn wir was machen, da können wir das noch fromm belegen. Er versuchte das so zu deuten. Aber sie stellten ihn in Frage und klagten ihn an. Da haben sich zwei Brüder gestritten, zwei Israeliten, und dann griff er ein und dann deckten sie auf, dass er einen Ägypter erschlagen hatte. Und sie stellten ihn in Frage. Wie oft kann das passieren, dass wir was gut meinen und werden auf einmal in Frage gestellt? Tut die Frage nicht einfach so ab. Prüft die Fragen gut. Prüft sie gut. Wo ist etwas schiefgelaufen? Er hatte gute Motive, aber es war sein eigener Weg. Hier kommt das Selbstmachen ins Spiel. Selber was tun. Wie ist es mit kleinen Kindern, wenn man ihnen was machen will oder helfen will? Dann sagen sie selber, selbst machen. Da steckt tief in uns drin. Er gehorchte der Not, aber hörte nicht auf Gott. Das ist der Unterschied. Die Not ist oftmals das, wo uns entgegenkommt. Aber allein die Not darf nicht der Ruf sein oder uns dazu bewegen, etwas zu machen. Könnte verkehrt sein. Die drei S des Durcheinanderbringens: Sorge, Sünde und Selbst. Wir sind heute eher bei dem Selbst. Der Fehler von Mose und auch uns, kommt dir das vielleicht bekannt vor? Du sahst eine Not oder siehst irgendetwas, wo du denkst, das ist nicht gut, das kommt nicht gut, und dann wolltest du helfen. Dann hast du dich eingesetzt. Und manchmal als Pastor geschieht das auch einem, man erkennt was irgendwo und sagt, oh, jetzt sollte doch die Gemeinde auch das sehen und auch mitkommen. Es ist dann meistens nicht so gut gekommen. Weil wir als Pastor können nicht Menschenherzen groß verändern. Das kann Gott machen. Gott ist derjenige, der sein Reich baut. Gott ist derjenige, der Israel befreit hat. Gott ist derjenige, der dich erlöst hat. Gott ist derjenige, der mit seinem Blut hier die Gemeinden oder die zwei Gemeinden, die Leute, die da sind, dich mit seinem teuren Blut erlöst und erkauft hat und nicht wir. Vielleicht darf ich das einmal sagen. Ich bin 1990 von Bibelschule bei Artenberg gekommen. Eine klassische, gute Bibelschule, Bibel kennengelernt. Damals gab es noch kein Gemeindebauseminare, kein Gemeindebauunterricht. Da hat man eine Bibelstunde gelernt zu halten, eine Predigt, Krankenbesuche, Gebet für Kranke. All das, Besuche machen, Lager vielleicht noch leiten. Aber Gemeindebau gab es da nicht. Wenn die damals gewusst hätten, wenn sie eine FMG einstellen, die hätten mich nicht eingestellt. Ich wusste kaum etwas. Das kannte ich gut. Heute gibt es sehr gute Ausbildungen, leiterschaftsmäßig und so weiter. Alles sehr gut. Ich möchte nie in Frage stellen. Sehr gut. Aber ich habe eins gewusst. Gott baut sein Reich. Gott baut seine Gemeinde. Und ich darf jetzt nach 26 Jahren zurückblicken und sagen, Gott war gnädig. Gott hat gebaut. Ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Gott hat gebaut und ich durfte mithelfen. Ich hatte auch gute Helfer zur Seite. Ich hatte so einen Aaron auf einmal, Atifore. Wunderbar, wie Gott einem Helfer zur Seite stellt. Da gibt es so viele Parallelen. Aber Gott baut sein Reich. Oh, wir haben doch nicht gewusst, was wir mit dem Ekklesia anfangen. Oh, was gab das manchmal Kämpfe. Aber Gott baut sein Reich. Und nicht der Eckhart und nicht der Adi und auch nicht der Lukas oder sonst irgendjemand. Gott baut sein Reich. Vielleicht sind sie gut gestartet und erlebt irgendwo Verzagtheit. Die Not, die Motive, der Einsatz, alles stimmt. Gut gemeint, man wollte selbst etwas für Gott tun. Major Thomas, der Gründer von den Fackelträgern, das hat meinen Dienst begleitet. Er hat das Buch geschrieben, Christus in euch, Dynamik des Lebens. Er hat die Fackelträger, eine ganz tolle Organisation, ins Leben gerufen. Er schreibt am Anfang auf seinem Buch hinten, er hat 7 Jahre lang versucht, für Gott zu leben und ist in einem geistlichen Chaos gelandet, geistlicher Burnout. Bis Gott zu ihm sprach und sagte, ich habe 7 Jahre lang darauf gewartet, in dir und durch dich zu leben. Ich sage das nochmal, das war ein Angriff vom Feind. Der hat meinen Mac gekütert. Ist es noch da? Ich habe dann. Machen wir noch, dann sage ich den Satz nochmal. Wir müssen noch einmal drücken. Moment. Ist doch alles wieder da. Er hörte Gottes Stimme, wie auch immer, und sagte, ich habe 7 Jahre versucht, in dir und durch dich zu leben. Dann predigte er immer Christus in mir und durch mich. Und der Mann hat etwas ganz, ganz Tolles aufbauen können. Nicht der Mann, sondern Christus in ihm und durch ihn. Mose war berufen, aber er zerstörte seine Berufung, wodurch er wollte seinem Volk helfen. Aber allein konnte er nicht die Ägypter, nicht einen Ägypter erschlagen. Das heißt einen. Leute, wie er den verbuttelt hat, der hat noch eine Zehe rausgeschaut und man hat ihn beobachtet. Er konnte es noch nicht mal einen Ägypter erschlagen. Aber Gott wollte etwas durch ihn tun. Er, Gott, ist der Befreier. Und wisst ihr, was er nachher gemacht hat? Eine ganze Armee versenkt. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Hilf mir. Teile dich. Eine Begebenheit, die uns viel sagt. Gott ist der Befreier. Nur Mose musste da stehen und musste die Hand heben. Er hat den Mose gebraucht. Das Volk musste durch alles durch. Wir müssen hier in dieser gefallenen Schöpfung durch alles durch. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Probleme, aber Gott baut sein Reich. Und deshalb immer gut aufpassen, ob du eventuell nicht Gott im Wege stehst. Warum müssen wir aufpassen? Die Ägypter waren schon besiegt. Er hat gesagt, ich gebe euch das Land Kanaan. Ihr habt es schon. Und hier lernen wir jetzt ein ganz wichtiges Prinzip kennen. Amalek war schon besiegt. Der Kampf gegen die Amalekiter. Ich weiß noch nicht mal, ob der Mose gebetet hat, wie er da oben saß und hatte die Unterstützung, die Hände hochzuheben. Er saß übrigens auch auf einem Stein, ne? Er saß und wenn er die Hände oben hat, geschah der Sieg. Und wenn er die Hände unten hatte, war es nichts. Dann kamen die Amalekiter wieder ran. Aber Josua musste auch kämpfen. Wir müssen im Kampf stehen. Es geht nicht alles automatisch. Wir müssen da durch. Aber wer hat den Sieg gegeben? Gott. Jericho war besiegt. Damals schon, wie sie aus Ägypten raus sind, hat Gott gesagt, ich werde euch das Land geben. Der Sieg ist schon perfekt. Und dann sind sie mit Posaunen rumgezogen. Ihr wisst ja, welche Tonart sie gespielt haben, wie sie da um Jericho rum sind. D-Moll. Sie haben alles demoliert. Wer hat den Sieg gegeben? Gott. Sacharja 4,6, es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Das ist so ein Merksatz im Alten Testament. Nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch deine guten Oberschenkel, nicht durch deine Rösser, nicht durch deine Schwerter, sondern der Sieg wird durch Gott selbst gegeben. Jesus sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Paulus sagt in Apostelgeschichte 14,27, als er seinen Rapport abgegeben hat und erzählte den Ältesten da, was sie Ergebnisse von der ersten Missionsreise. Hier ist die Luther sehr präzise. Paulus sagte, was Gott durch sie getan hat. Merkt ihr an der Formulierung etwas? Nicht, das haben wir für Gott getan. Merkt ihr, dieses Prinzip Gott in uns und durch uns zieht sich vom Alten Testament in das Neue Testament hinein. Auch Jesus sagte, das hat Gott gemacht. Was können wir daraus lernen? Mose, berufen von Gott, handelte in eigener Kraft und musste fliehen. 40 Jahre in der Wüste gelebt. Vielleicht lebst du auch in der Wüste im Moment, weil du irgendetwas erkrampfen wolltest. Gut gemeint, die Not stimmte, die Motive stimmten noch, aber du hast einen Fehler gemacht. Du bist selbstlos marschiert. Und das klingt ja noch so gut und man kriegt auch am Anfang noch Lob, wenn man irgendwo was machen will und bauen will oder so. Oder irgendwo in deinem privaten Bereich, irgendwo du eine Not siehst. Überprüf das einfach mal, ob das, was du im Moment machst, auch Gott so machen würde. Überprüf das einmal. Er wollte Gottes Werk auf menschliche Weise tun. Major Thomas hat einmal gesagt, es gibt etwas Schlimmes. Wenn man versucht, auf menschliche Art und Weise ein gutes Christsein zu führen. Aus eigener Kraft. Das scheitert. Du musst auf was anderes achten. Du musst auf deine Beziehung zu dem, der dir den Glauben gegeben hat und den Glauben bewirkt hat und den Glauben erhält und den Glauben stärkt. Auf den musst du schauen und nicht was für den tun. Nicht deine Ausbildung. Ich schätze gute Ausbildung, war gerade wieder an einem Fortbildungskurs. Nichts gegen Ausbildung, sondern deine Ausrichtung auf Gott ist im Reich Gottes das Entscheidende. Und dann kannst du deine Ausbildung gebrauchen. Nicht deine Fähigkeiten sind entscheidend für Gott, sondern deine Verfügbarkeit. Und dann setze deine Fähigkeiten ein. Nicht dein Können ist von erster Linie wichtig, sondern deine Liebe zu Gott. Das oberste Gebot heißt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Kommt direkt nachdem Gott die 10 Gebote gegeben hat. Erfuhr Mose noch, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Das ist das oberste Gebot. Achte darauf. Und dann kannst du loslegen. Nicht deine Anstrengungen sind entscheidend, sondern deine Hingabe an Gott. Merkt ihr, wenn wir den Mose hier sehen, der war gut ausgebildet und alles. Und er kütterte seine Berufung in den ersten Minuten. Nicht dein Wille, sondern deine Abhängigkeit von Gott ist wichtig. Die Abhängigkeit von Gott ist das Einzige oder ist die einzige Abhängigkeit, die frei macht. Merkt euch den Satz. Die Abhängigkeit von Gott ist die einzige Abhängigkeit, die frei macht. Ein Handschuh, als Beispiel, ein Handschuh kann alleine nichts machen. Aber wenn eine Hand drin ist, dann kann er was bewegen. Allein du als Mensch und als Christ, versuch nicht einfach ein Handschuh zu sein, sondern achte darauf, auf dem, der deine Stärke ist, nämlich Christus, Gott in dir, in der Person des Heiligen Geistes. Dann kann etwas geschehen. Was konnte Mose ohne Gott tun? Nichts. Was konnte Gott durch Mose tun? Alles. Ich weiß nicht, ob viel Ärger im Reich Gottes, viele Trennungen, Spaltungen. Es gab auch welche, wo man wirklich aufs Wort Gottes achten musste und sagen musste, hier ist das Wort Gottes, hier müssen wir uns nachrichten. Es gab auch Dinge, wo so richtig waren. Aber ich glaube, ein großer Anteil von dem ist, dass man selbst etwas machen will für Gott. Selbst Gemeinde bauen will. Oh, es gibt so große Vorbilder für Gemeindebau. Ob Bill Johnson oder Bill Hybels und wie die Bills alle heißen. Aber ich habe zum Beispiel bei Bill Hybels etwas gemerkt. Man ist hingegangen und da gab es tatsächlich Spaltungen bei uns in der Gemeinde, im Emmental, im Verband. Man ist hingegangen und hat versucht, das nachzuahmen, was er macht. Aber man hat etwas vergessen. Ich bin dem mal so ein bisschen auf den Grund gegangen und dachte, was macht das dann aus bei diesem Bill Hybels? Der hat Jesus lieb, der liebt seine Gemeinde und eine verlorene Welt. Deshalb konnte er Gemeinde bauen. Und wenn man nur die Art und Weise übernimmt und will es auch so machen, dann ist es menschlich. Das hat bei uns im Verband eine Gemeinde im Emmental gespalten. Gott ist ein Gott der Einheit. Nie auf Kosten der Wahrheit. Ein Gott der Einheit. Und deshalb freue ich mich, dass wir hier im Tal schon so lange zusammen hier Reich Gottes bauen. Und uns gegenseitig ergänzen. Gott begegnet Mose. Mose sah einen brennenden Busch und da sprach Gott aus dem Busch, Mose, Mose. Und jetzt kommt Gott inne und ruft nach 40 Jahren, nach 40 Jahren Schafe hüten, nach 40 Jahren ruft er ihn wieder. Und wenn du im Moment denkst, du bist in der Wüste und du hast irgendwas verbockt und hast irgendetwas selbst gemacht und machen wolle, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Du kannst neu anfangen. Aber hör mal auf die Stimme Gottes. Der sagt, Eckhart, Eckhart. Jetzt spricht Gott. Mose sagte dann, hier bin ich. Mach das auch. Sag einfach, hier bin ich, Gott. Er musste seine Schuhe ausziehen. Wir haben es immer mit einem heiligen Gott zu tun. Heute ist manchmal so ein Trend da, Gott ist cool und Gott ist das. Und ich verstehe die Sprache von den Jungen. Ich möchte das nicht beurteilen. Aber wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Heilig, das heißt, wie frisch gefallener Schnee. Heilig, weißer geht's nicht. Kein Fleck liegt auf. Dann stellte sich Gott vor und sagte, dass er Israel aus der Knechtschaft befreien will. Und Mose musste nun vor allem lernen, wie Gott ihn gebrauchen will. Haben wir schon einmal danach gefragt, wenn wir was machen wollen und uns einsetzen wollen, gerade für Gottes Reich? Haben wir uns schon mal einmal gefragt, Gott, wie würdest du das denn machen? Oder in der Familie? Oder da, wo es Probleme gibt? Oder auf der Arbeitsstelle? Gott, wie würdest du das denn machen? Er musste erkennen, dass sein ganzes Wissen ihm nichts genützt hat und war in 24 Stunden ausgebrannt. Wie stellt sich Gott vor? Wie stellt sich jetzt Gott vor? Was sagt er? Er sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Gott sagt, ich bin. Und dass dieser Gott sagt, ich bin und wir Gottes Geschöpfe sind und jetzt auch noch zum Glück Gottes Kinder, allein durch Jesus Christus, können wir sagen, ich bin. Und das ist der Bezug von uns Menschen zu Gott. Das gibt es in keiner Religion, auch in keiner Religion, in den selbsterdachten Religionen gibt es einen Vater, gibt es nicht. Aber hier sehen wir an unserem Leben, sehen wir, dass wir von Gott abstammen. Ich bin, der ich bin. Rückblick, Gott haucht im Garten Eden seine Identität in deine Nase, seither kannst du sagen, ich bin. Name von Gott, ich bin euer Gott und ich bin für euch da. Das ist die genaue Übersetzung aus dem Hebräischen heraus und aus dem ganzen Kontext. Ich bin da und ich bin für euch, für das Volk Israel da. Kannst du dir einen besseren Namen für Gott vorstellen? Ich bin für dich da. Ich habe mal eine Andachtserie in Korntal gehört von so einem Doktor. Das war sensationell, was der alles da aus diesem Hebräischen herausgeschöpft hat und gemacht hat. Ich bin für euch da. Wenn du an Gott denkst, denke, sein Name heißt, ich bin für dich da. Jesus Christus, wenn du an ihn, an seinen Namen denkst, das heißt, Gott hilft, Gott rettet. Und es ist nicht irgendwer, sondern Christus ist nicht ein Nachname, sondern der Messias, der König. Und der Heilige Geist ist der Beistand, der Helfer und der Unterstützer. Leute, im Namen vom dreieinigen Gott ist schon alles enthalten, was wichtig ist für dein Leben und was du wissen musst. Da ist das ganze Programm schon drin. Und es ist nicht nur ein Programm, was er für dich abspulen will, sondern er steht mit seinem ganzen Wesen als dreieiniger Gott dahinter. Gott sagte zu Moses, ich bin mit euch und werde das Volk aus der Knechtschaft in Ägypten befreien. Ich mache es, der Sieg über Amalek, über Ägypten ist schon geschehen, aber ich will dich dazu gebrauchen. Und das ist so ein Prinzip. Wann ist der Sieg passiert für deine Errettung, für deine Erlösung? Wann ist das passiert? Wann ist das passiert? Vor 2000 Jahren auf Golgatha. Es ist vollbracht. Leute, der Sieg war doch schon längst um. Und nachdem du geboren wurdest und groß geworden bist und hast gemerkt, die Beziehung zu Gott ist auseinandergedriftet, die ist zerstört, die ist nicht da, was hast du noch machen können? Was hast du noch machen können? Den Sieg in Anspruch nehmen. Gott danken, dass er für deine Sünden gestorben ist. Ich war auf einer Kanu-Trekking-Tour in Schweden als Jugendsekretär. Eine junge Frau war mit, sie wusste nichts vom Glauben. Sie ist mitgefahren, weil andere sie eingeladen haben. Am Anfang sagte ich über sie, hör doch einfach mal zu. Hör doch einfach mal zu, was wir singen, sagen, beten, hör doch einfach mal zu. Und die hat nur zugehört. Die sie mitgebracht haben, haben schon gesagt, die hat nie was gesagt, die sagt überhaupt nichts. Die sagt nichts. Am letzten Abend beim Lagerfeuer, noch eine Andacht gehabt, Gebetsgemeinschaft gesungen und in der Gebetsgemeinschaft, es war es zeitlang Stille, sagt sie, Herr Jesus, jetzt will ich auch mit dir leben. Mehr nicht. Und ihr Leben und wahrscheinlich die Sündenerkenntnis und all das, das kam vielleicht so ein bisschen anders daher, wie wir uns das vielleicht so schön evangelikal, pfingsterisch vorstellen. Ihr Leben hat bezeugt, dass sie da Christus aufgenommen hat. Warum? Weil der Sieg schon passiert war. Gott will durch uns Gläubige wirken. Und unsere Aufgabe ist es, unser Leben ihm hingeben, ihm zur Verfügung stehen und zur Verfügung stellen, damit er wirken kann. Jetzt noch vielleicht so eine ganz kleine Ebene tiefer. Warum ist das auf einmal nicht so gut, wenn wir aus eigener Kraft und aus eigenem Willen versuchen, da was zu bewirken? Wenn wir auf einmal bis die Druck geben, und das ist leider in dem Tal, ich würde sagen, früher sehr oft passiert und ich kann das auch verstehen, dass man gesagt hat, aber meine Kinder, die sollen doch glauben und du musst doch glauben, sonst gehst du verloren. Und man hat so einen Druck aufgesetzt. Ich weiß, dass die Bekehrung wichtig ist. Aber wie viele sind so unter Druck geraten und so bestimmte Kurse mitgemacht und so. Man hört das noch heute. Warum passieren andere Dinge, wo wir auf einmal selbst was machen und das funktioniert nicht? Aus dem einen Grund, der Sieg ist schon passiert. Der Sieg ist schon da und jetzt fummeln wir da drin, sorry, wenn ich das so sage, und küttern irgendwo den Sieg und stellen das Ganze in Frage und wollen einen anderen Weg gehen. Der Sieg ist schon passiert. Und wir müssen aufpassen, dass wir Gott nicht im Wege stehen. Jetzt bin ich gerade irgendwo verkehrt. Moment. Jawohl. Römer 12, 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leibe hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gebt dein Leben immer wieder hin. Sagt über Jesus, hier bin ich. Johannes 15, 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie viel kannst du ohne Gott tun, wenn du geistlich etwas bewirken willst? Nichts. Worauf haben wir zu achten? Auf deine Beziehung zu Christus. Dass Gottes Heiliger Geist in deinem Leben Raum gewinnt. Platz hat. Darauf achte. Das ist der Weg. Offenbarung 2,4. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Das Sendschreiben an Ephesus. Leute, die machten so viel richtig. Alles richtig. Die Ältesten haben in der ersten Reihe gesessen und haben sich in die Brust geworfen, als der Brief vorgelesen worden ist. Du kannst so viel richtig machen. Aber du hast die erste Liebe verlassen. Du hast mich nicht mehr gern. Da muss ich den Leuchter wegstoßen. Wir haben manchmal zu viele Gemeinden, wo der Leuchter nicht mehr da ist, wo wir nicht mehr Licht sein können, weil wir nur noch gut organisiert sind. Und weil die erste Liebe, da wo Christus uns gerettet hat, weil wir da nicht mehr dran sind. Weil wir die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu uns selbst vernachlässigt haben. Es gibt zwei wichtige Verse, wo ich denke, da hängt ziemlich alles mit dran. Das ist das Liebesgebot und der Auftrag, der Missionsauftrag. Und wenn wir den Missionsauftrag ohne das Liebesgebot machen, geht es nicht. Und wenn wir nur noch sagen, lieb, lieb und machen den Auftrag nicht, dann stimmt es auch nicht. Das sind so zwei Stränge, wo alles im Grunde dranhängt. Zum Schluss eine ganz kleine Begebenheit, die ich einmal gelesen habe, aber die so viel aussagt. Ein Pfarrer ist in eine Gemeinde gekommen, neue Kirchgemeinde, Er richtete sein Büro ein und hat seine ersten Tage in seinem Büro. Und da konnte er immer zum Eingang von der Kirche schauen. Und da sah er fast jeden Morgen einen Mann hineingehen. Einer von seinen Gemeindengliedern, er kannte ihn noch nicht. Er sah ihn auch wieder nach 10 Minuten rauskommen. Eines Tages traf er ihn und sagte, ich sehe Sie fast jeden Morgen in die Kirche gehen und wieder herauskommen. Was machen Sie eigentlich da? Sagt er, der etwas wortkarge Mann, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich gehe einfach vorne hin zum Altar, zum Kreuz und ich sage, hier bin ich. Ja, und dann? Ja, dann bin ich da mit Jesus zusammen. Und dann gehen Sie wieder. Ja, dann gehe ich wieder. Einige Zeit später war der Mann im Spital. Der Pfarrer wollte ihn besuchen, so nach ungefähr 2 Wochen. Er fragte, auf welchem Stock und Zimmer er liegt und bei der Stationsschwester. Und dann sagte die Stationsschwester, als er gerade gehen wollte, Herr Pfarrer, darf ich Ihnen noch etwas sagen? Das Zimmer war früher ein ganz, ganz schlimmes Zimmer. Man hat sich wirklich da drin bekriegt. Da war Hass und alles vorhanden. Seit dieser Mann dort drin ist, ist da Friede. Sagt er, merci. Geht er rein, besucht ihn, fragt ihn, wie es ihm geht. Und am Schluss sagte er noch das, was die Schwester, Stationsschwester zu ihm gesagt hatte. Dass er, seit er da ist, dort eine ganz andere Atmosphäre drin ist. Und er fragte, wie können Sie sich das dann erklären? Und dann sagte dieser Mann, wissen Sie, ist ganz einfach. Jeden Morgen, wenn ich wach werde, kommt Jesus an mein Bett und sagt, hier bin ich. Und dann sage ich auch, hier bin ich. Lebe in dem Bewusstsein, dass Christus in dir lebt und er in dir und durch dein Leben wirken will. Da, wo du bist und da, wo du lebst. Mach das unverkrampft. Einfach immer wieder, auch tagsüber sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Gott segne euch. Amen.